Ich lese den Bibeltext heute aus Psalm 88. Ein Lied, ein Psalm der Korachiter für den Dirigenten mit gedämpfter Instrumentalbegleitung. Ein kunstvoll gestaltetes Lied von Heman dem Esrachiter. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, schenk meinem Flehen ein offenes Ohr. Denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Dem Tod bin ich ausgeliefert wie einer der Gefallenen, die im Grab liegen, an die du schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für sie da. Du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt, in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo finstere Nacht herrscht. Dein Zorn lastet schwer auf mir. Mit all deinen Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Meinen vertrauten Freunden hast du mich entfremdet. Du hast mich zu jemandem gemacht, den sie verabscheuen. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Vor lauter Elend werden meine Augen schwächer. Tagtäglich rufe ich zu dir her und strecke meine Hände zu dir aus. Willst du denn an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht und deine Gerechtigkeit in jenem Land, wo alles vergessen ist? Ich aber, ich schreie zu dir, Herr, schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tode nah. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt. Ich bin völlig verzweifelt. Dein Zorn überrollte mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Wie gefährliche Wellen schlagen sie über mir zusammen. Den ganzen Tag. Sie drängen mich von allen Seiten. Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis.
Eine Frage hat mich in der Vorbereitung zu dieser Predigt länger beschäftigt. Wie predigt man als 26-Jähriger, dessen Lebensumstände dankenswerterweise die meiste Zeit eigentlich ganz gut waren, über so einen Text, über so ein Lied, über so viel Leid? Was kann ich Leuten, die im Großen und Ganzen und wahrscheinlich die meisten von euch wirklich mehr Erfahrung haben, überhaupt, also was kann ich euch über Leid erzählen? Über dunkle Zeiten, über Schmerz und das flehende Beten zu Gott. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich eine zutiefst egozentrische Frage ist, die so lange stimmt, wie ich davon überzeugt bin, dass es hier auf meine Worte und meine schlauen Gedanken ankommt. In dem Moment, wo ich aber merke, dass es hier um Gottes Wort geht, spielt es plötzlich eine sehr untergeordnete Rolle, wie viel Erfahrung ich bisher im Umgang mit Leid und Schwere habe. Dann geht es nämlich nicht um Erfahrung, sondern darum, was Gott durch diesen Psalm zu sagen hat, was sein Blick darauf ist und euch das weiterzugeben, was er euch durch seine Worte zeigen möchte. Wenn ihr auch den Gottesdienst letzte Woche gesehen habt, dann kann es sein, dass der Text von dieser Woche euch stark daran erinnert, an den Text von letzter Woche. In diesem Text letzte Woche klagte der Prophet Jeremia Gott sein Leid, weil ihm sein Auftrag und irgendwie auch so das Leben im Ganzen zu schwer wurde. Und er wäre am liebsten tot gewesen, beziehungsweise sogar, er hat sogar zu Gott geschrien, so, am besten wäre es, wenn ich gar nicht erst geboren wäre. Verflucht ist der Tag meiner Geburt. Klage war das Thema der Predigt und wie Klage Teil des eigenen Gebetslebens sein kann. Diese Woche soll es ums Flehen gehen. Flehen als Teil des Gebetes. Die Predigt heute ist die letzte in unserer Serie zum Gebet. In den vergangenen Wochen ging es dabei um verschiedene, ich nenne es mal Elemente oder vielleicht auch so Zutaten, die das Gespräch mit Gott beinhalten kann. Es ging um Dank, um Sündenbekenntnis, Bitte, Lob, letzte Woche eben um Klage und diese Woche um Flehen. Steffen hatte da letzte Woche in seiner Predigt schon darauf hingewiesen, dass es teilweise ein bisschen schwierig ist, die einzelnen Themen so allein für sich zu betrachten, weil irgendwie vermischt sich das ja oft. Dank und Lob sind eigentlich eng miteinander verknüpft und auch flehen und bitten und flehen und klagen. Deswegen sage ich so ein paar wenige Sätze, sag mal so als Definition zum Thema Flehen. Ich verstehe unter Flehen ein eindringliches, emotionales, womöglich sogar sehr, sehr verzweifeltes Ausdrücken von Bittanliegen gegenüber Gott. Für andere Menschen und ihre Situation, für ein Selbst und Schwere und Leid im eigenen Leben. Für Dinge, wo deutlich wird, das läuft nicht so wie gedacht. Das belastet mich. Da sehe ich keinen Ausweg mehr, da leide ich. Aber wie man an diesem Text von heute auch merkt, steckt da definitiv auch Klage mit drin. Und so geht es mir in meiner Predigt jetzt weniger darum, euch eine perfekte Definition von Flehen und eine klare Abgrenzung zu anderen Formen des Gebets zu geben, sondern soll vielmehr um zwei Dinge gehen. Das eine ist die Frage, wie kann Leid, Schwere, Dunkelheit in meinem Gebetsleben eine Rolle spielen? Wie kann ich das Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, flehen? Und das zweite ist, was kann mir darin Hoffnung machen? Diese zwei Sachen. Und da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen zu letzter Woche. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es sehr lohnenswert ist, sich dem Thema der Schwere und des Leides, also an mindestens zwei Sonntagen sich damit zu beschäftigen. Denn was auch gilt, ist, dass man zu diesem großen Thema ganz schön viel sagen kann. Und es werden auch nach dieser Predigt ganz schön viele Sachen unausgesprochen geblieben sein, die auch noch erwähnenswert gewesen wären. Aber ich bete darum, dass das, worum es heute geht, für euch darin zu einer Ermutigung werden kann, Gott zu vertrauen. Auch und gerade in schweren Zeiten. Lass uns mal in den Psalm schauen. Was genau schreibt der Autor hier? Der heißt übrigens Heman, das steht ganz am Anfang. Und das Spannende ist, dass man sogar weiß, wer dieser Heman war. Da er an ein, zwei anderen Stellen im Alten Testament erwähnt wird. Und zwar war Heman ein Anbetungsleiter. Ein Sänger und offensichtlich, weil er hat ja diesen Psalm, dieses Lied geschrieben, ein Songwriter. Er hat vor ungefähr 2900 Jahren das Volk der Juden angeleitet in der Anbetung. So wie Conny uns 50, 60 Leute heute Morgen. Das ist krass, oder? Also krass, weil wenn man sich dieses Lied durchliest, dann hat man den Eindruck, als würde das Leben dieses Mannes nur aus Schmerz und Leid und Dunkelheit bestehen. Und das schon seit Jahren. Dieser Typ, der hier seinen ganzen Schmerz herausschreit, war Anbetungsleiter und hat Leuten dabei geholfen, Gott anzubeten. Und auch wenn dieser Psalm natürlich sehr, sehr persönlich geschrieben ist und einen Einblick in Hemans Seele gibt, dann muss man dabei berücksichtigen, dass das Lied gedacht war als ein gemeinsam gesungenes Lied. Die Psalmen sind quasi das Liederbuch der Bibel. Und somit ist auch dieser Psalm hier ein Lied, das ursprünglich gemeinsam gesungen wurde. Aber was schreibt er hier? Oder vielmehr schreit er hier? Heman fleht zu Gott und bittet ihn inständig und voller Verzweiflung, was man ihm sehr deutlich anmerkt, dass der sein Klagen hören soll. Weil er viel Leid durchmacht. Weil er dem Tod nahe ist, weil er keine Kraft mehr hat, von Freunden verlassen ist, sich verstoßen und Gott verlassen fühlt, schon seit seiner Jugend leidet und völlig verzweifelt ist. Gott, warum antwortest du nicht? Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Hello darkness, my old friend. Mit den Worten endet dieser Psalm. Wenn du dich so ein bisschen mit den Psalmen als Buch auskennst, dann weißt du vermutlich, dass es noch mehr aus solcher Psalmen gibt. Also Psalmen, die von Klage geprägt sind. Aber normalerweise kommt immer irgendwann im Psalm die Wende. Nach aller Klage über Leid oder auch über Verfolgung kommt immer sowas wie: Aber du Gott, du wirst mich befreien. Oder: Aber ich vertraue auf Gott. Gott, du bist mein Schutz. Hier im Psalm 88 nicht. Hier endet es mit: Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Die Finsternis hat in diesem Psalm das letzte Wort. Kein Ausdruck von Vertrauen gegenüber Gott, sondern purer Schmerz. völlige Einsamkeit und so eine gefühlte, komplette Gottverlassenheit. Vielleicht greift das deine Stimmung gerade ganz gut auf. Vielleicht erlebst du aktuell eine Zeit der Schwere. Wegen Corona oder vielleicht auch einfach verstärkt durch Corona. Einsamkeit, Unsicherheit, Perspektivlosigkeit und das verstärkt durch Umstände wie Krankheit und Jobunsicherheit oder Trauer. Vielleicht geht es dir auch schon lange so, so wie Hemann es beschreibt, von Jugend an. Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es dir auch ganz gut, so im Großen und Ganzen oder auch völlig. Hemann geht es auf jeden Fall völlig schlecht. Nicht nur, dass er Krankheit und Schmerz erlebt und Freunde ihn verlassen haben, also vielleicht eher so, ich sag mal, äußere Umstände, sondern auch seine Seele findet keine Ruhe, weil Gott ihm nicht antwortet, weil er sich von allen verlassen fühlt, am Boden zerstört ist. Also auch im tiefsten Innern geht es ihm so richtig schlecht. Und vielleicht ist es eine steile These, aber ich glaube, schwere Umstände lassen sich teilweise gut ertragen, nämlich dann, wenn es einem innen drin seelisch gut geht. Wenn ich meinen Job verliere, aber wirklich davon überzeugt bin, dass fest glaube, dass Gott mich versorgen wird und er weiß, was er tut und alles im Griff hat, dann kann ich das gut aushalten. Was nicht heißt, dass es bei mir unbedingt so ist. Und oft sorgen äußere Umstände ja dafür, dass es einem auch seelisch irgendwie schlecht geht. Aber vor allem, wenn es mir äußerlich und innen drin schlecht geht, so wie Hemann hier, dann ist richtig Krise. Und da ist es ein Geschenk, dass dieser Psalm Teil der Bibel ist. Weil wir dadurch so viel darüber lernen können, wie Gott ist. Und darüber, was in der Vollkrise Hoffnung machen kann. Wobei man sich hier ja durchaus fragen könnte, also wie hat es dieser Psalm überhaupt in die Bibel reingeschafft? Weil, also der klagt ja Gott so richtig hart an. Und Hemann sagt dir sogar Unwahres, Sachen, die nicht stimmen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern verleiht seinem Flehen mehr als deutlich Ausdruck. Er formuliert, was er sich von Gott wünscht, gehört zu werden, Annahme, Rettung, eine Antwort von Gott, ein Eingreifen Gottes. Und dabei klagt er Gott an. Er unterstellt ihm, dass er ihn nicht beachtet, dass er ihn allein lässt, ihm den Tod überlässt, ihn straft, ihn verstoßen hat, ihn angreift, ihm nicht hilft und überhaupt, er beschwert sich ziemlich deutlich, dass Gott schuld ist an seinem Zustand. Wie hat es dieses Lied ins Liederbuch geschafft? Ein Liederbuch aus Liedern, die Gott ehren sollen. Wie passt dieses Lied da rein? Das muss doch auf den Index, oder? Das ist doch nicht richtig, was Hemann Gott hier vorwirft. So kann man doch nicht mit Gott reden. Hey Mann, was fällt dir ein? Und ja, es stimmt sogar. Hemann wirft Gott hier Dinge vor, die nicht stimmen. Dass Gott nicht mehr an ihn denkt. Dass die Verstorbenen nicht auferstehen werden. Dass Gott fern ist. Dass Finsternis sein einziger Vertrauter ist. Die Sachen stimmen nicht. Seine Emotionen sagen ihm da was Falsches. Und trotzdem steht dieses Lied in der Bibel. Und wenn die Aussage aus dem 2. Timotheusbrief stimmt, nämlich, dass die ganze Schrift, also die Bibel, von Gottes Geist eingegeben ist, also inspiriert ist, könnte man auch sagen, und in der Wahrheit unterrichtet, Schuld aufdeckt, auf den richtigen Weg bringt und zu einem Leben nach Gottes Willen erzieht, ja, dann schließt es auch diesen Psalm mit ein. Dann gilt es auch hier. Und dann ist, wenn es stimmt, dann ist die Frage nicht, wie hat es dieser Psalm in die Bibel geschafft, sondern was will Gott dem Leser und der Leserin durch diesen Psalm sagen? Wie gebraucht Gott Hemanns Ausdruck von Schmerz, um uns zu ermutigen, ihm zu vertrauen? Dieser Psalm ist nicht aus Versehen in der Bibel gelandet, sondern weil Gott das exakt so wollte. Und es sagt eine ganze Menge über ihn aus. Er scheint es auszuhalten, was ihm hier vorgeworfen wird. Selbst Unwahres. Mehr noch, er gebraucht diesen Schrei, damit wir dadurch lernen dürfen. Ich denke mal nicht, dass Hemann auch nur eine einzige Sekunde daran gedacht hat, dass sein Lied knapp 3000 Jahre später noch beachtet wird. Aber Gott hält diesen Text nicht nur aus, sondern er will das sogar hören. Und wenn es dir ähnlich geht wie Heman, dann will er das von dir hören. Knall ihm einfach hin, was dich belastet. Er kennt dich und er weiß darum. Und er sehnt sich danach, dass du ihn ehrlich und wenn es sein muss, sogar anschreist mit dem, was dich bedrückt. Weißt du, was Gott am meisten herausfordert, das ist nicht, und das zeigt sich im Alten Testament, auch im Neuen Testament, immer und immer wieder, wenn Leute ihn anschreien oder wenn Leute ihn verzweifelt anflehen oder so, sondern wenn Menschen, wenn sein Volk, wenn seine Kinder ihn nicht beachten, nicht nach ihm fragen, ihn nicht suchen, ihm den Rücken zuwenden und so leben, als würden sie ihn nicht brauchen. Gott hat keine ADHS oder braucht Aufmerksamkeit oder so, aber Gott weiß, wie wichtig das ist, dass wir den Kontakt mit ihm halten. Auch im verzweifelten Schreien, auch im bitteren Flehen. Er bräuchte uns nicht, aber wir brauchen ihn und er will uns. Denn selbst, wenn wir uns mit flehendem Schreien, wenn wir uns voller Verzweiflung und voller Zweifel, sogar vielleicht mit falschen Vorstellungen an Gott wenden, dann gilt nach wie vor, du hast den richtigen Adressaten gewählt. Du hast dich mit deinem Flehen an die richtige Person gewandt. Heman wirft Gott hier ganz schön viele Sachen vor, aber er richtet sein Flehen ganz klar an Gott. Herr, mein Gott und Retter, damit startet sein Gebet. Er endet zwar mit, mein einziger Vertrauter ist die Finsternis, aber er sagt es zu Gott, was bedeutet, der Teufel hat verloren. Der Satz stammt nicht von mir, sondern habe ich vor ein paar Tagen gelesen, aber er trifft exakt den Punkt. Heman wendet sich an Gott, was bedeutet, der Teufel hat verloren. Um den Teufel geht es hier nicht allzu oft, muss es vielleicht auch nicht. Nur so viel, dass gerade in Krisenzeiten, in deinem oder in meinem Leben, das Potenzial dafür am größten ist, auf alles Mögliche zu vertrauen, aber nicht darauf, dass Gott nach wie vor gut ist, nach wie vor da ist, für dich da ist. Das kommt nicht von ungefähr, sondern dadurch, dass es einen Gegenspieler gibt, der nichts lieber tut, als einem einzureden, also dass ich mich damit bestimmt nicht an Gott wenden muss, dass er das bestimmt nicht hören will, dass ich das so auf gar keinen Fall formulieren kann. Also, dass ich erstmal richtig glauben muss, das interessiert Gott nicht. Gott interessiert sich nicht für dich. Und er erringt jedes Mal da einen kleinen Sieg, wo Leute diesen Lügen glauben und sich aus Scham oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, nicht an Gott wenden mit ihrem Leid und mit ihrem Schmerz. Und genauso natürlich auch, keine Ahnung, mit meinem Versagen, mit meiner Schuld und natürlich auch mit meinem Dank und dem Lob. Aber wo das passiert, wo Menschen in ihrer Verzweiflung, in ihrer Trauer, in Dunkelheit, in Einsamkeit, vielleicht sogar voller Zweifel und Wut ihr Flehen an Gott richten, da hat der Teufel verloren, weil er es nicht geschafft hat, dir einzureden, dass Gott es nicht hören will. Knall Gott das alles hin. Er kann das ab. Er will das hören. Und deswegen steht Psalm 88 mitten in diesem herrlichen Liederbuch, weil Gott dein Flehen hören will. Und weil ich glaube, dass es gerade in persönlichen Krisenzeiten, in Dunkelheit, hilfreich sein kann, sich an das zu erinnern, was man quasi im Licht fest gewusst hat, was man geglaubt hat, habe ich jetzt 4 Ermutigungen für euch, was euch im Flehen Mut machen kann. Als eine Erinnerungshilfe für Zeiten, wo man nicht irgendwie überzeugt ist von all dem und das nicht alles weiß, sondern sich irgendwie alles grau anfühlt und man nur noch flehen kann. Wenn du ein Kind Gottes bist, Jesus nachfolgst, dann gilt, dass du in keinem einzigen Moment deines Lebens allein bist. In keinem einzigen Moment deines Lebens auf dich allein gestellt bist. Auch nicht in Zeiten, wo man nur noch verzweifelt flehen kann. Und was da Mut machen kann, sind 3 Sachen, die für alle Zeiten feststehen und zuverlässig sind. Und eine 4. Sache, die nicht immer feststeht und nicht immer perfekt zuverlässig ist und dennoch ein großer Segen und eine riesige Stütze sein kann. Und zwar die volle Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und Heiligem Geist und wir als Gemeinschaft. Und auf die vier Dinge will ich jetzt eingehen. Und ich starte mit dem Heiligen Geist, den du, wenn du zu Jesus gehörst, hast. Punkt. Ausnahmslos. Gott lebt in dir. Ist bei dir. Für dich da. Nicht eventuell, nicht ab und zu, nicht nur in besonders geistlichen Momenten, nicht nur, wenn du selbst dich Gott nahe fühlst und auch nicht nur, wenn du es 3 Tage ineinander geschafft hast, in der Bibel zu lesen, sondern bedingungslos. Auch im Leid, auch wenn du einsam bist, auch wenn dir alles zu viel wird. Das ist eine Tatsache, keine Eventualität. Lass dir bloß nichts anderes einreden. Und neben mehreren Dingen, die der Heilige Geist in dir bewirkt, wie ermutigen oder dir deine Schuld zeigen und dich an Jesu Gnade erinnern, ist eine seiner Aufgaben, vor Gott für dich zu bitten und zu flehen. Im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 26 steht: Und auch der Geist Gottes, also der Heilige Geist, tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir selbst ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Wir haben jemanden, der für uns fleht, der quasi vor Gott steht und unseren persönlichen Schmerz, das Leid, die Last vor Gott mit Flehen und Seufzen zum Ausdruck bringt. Wie stark ist das denn bitte? Er ist der perfekte Dolmetscher, der erstens mich und dich perfekt kennt und dann außerdem den kennt, zu dem er übersetzt. Er kann perfekt das zum Ausdruck bringen, was du denkst und fühlst, weil er den Adressaten auch perfekt kennt. Und er fleht für dich. Wir haben jemanden, der für uns fleht. Außerdem haben wir jemanden, der mit uns fleht. Und zwar sowohl uns als Gemeinschaft, als auch und ja vor allem Jesus. Dass Christen sich so treffen können, wie wir heute hier, ist nicht erst seit Corona ein Privileg, sondern es ist mega wichtig. Es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, auch im Neuen Testament, wo die Leute dazu aufgefordert werden, den Gottesdiensten nicht fern zu bleiben, weil es wichtig ist, sich gegenseitig zu ermutigen. Und ihr, die ihr jetzt von zu Hause zuschaut, versteht es bitte nicht als Appell, hier passen halt leider gerade nur 60 Leute rein. Da geht's mehr um eine Herzenshaltung. Verstehe ich mich als Teil einer Gemeinschaft, die mehr als nur Selbstzweck ist, die nämlich dazu aufgerufen ist, einander zu ermutigen, die Last des anderen mitzutragen, auch so ein Vers im Neuen Testament, und mit Dank bitten und flehen, füreinander vor Gott einzustehen. Auch das steht im Neuen Testament, 1. Timotheus 2. Wir sind als Gemeinschaft durch Gott dazu aufgerufen, füreinander einzutreten, vor ihm, füreinander zu beten. Wir haben jemanden, der mit uns fleht, im Leid, im Schmerz. Und zwar die Person links und rechts neben dir. Und ich weiß, dass ich da jetzt einfach mal alle mit eingeschlossen habe. Auch dich, wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, ob du hier wirklich so dazugehören willst, ob der Glaube wirklich was für dich ist, dann hoffe ich, dass du die unperfekte Schönheit christlicher Gemeinschaft heute oder in den nächsten Wochen erleben kannst. Eine Gemeinschaft, die zusammengehalten wird durch Jesus, der mit uns fleht. Denn es gibt Zeiten, wo die Person links und rechts neben dir nicht da sein wird. Jetzt vielleicht gerade, weil du alleine zu Hause sitzt. Viele Christen weltweit kennen das als Dauerzustand, weil sie sich nie treffen dürfen. Nicht erst seit Corona ist es schwieriger, sondern schon immer. Weil sie in Verfolgung leben, weil sie ihren Glauben heimlich oder nur teilweise ausleben können. Und da ist es tatsächlich wichtig, nicht nur daran zu denken, dass wir miteinander flehen sollen, sondern dass Jesus mit uns fleht. Er ist nicht nur in deinem Leid da, er kennt nicht nur dein Leid, er versteht nicht nur dein Leid, sondern er leidet mit dir. Er fleht mit dir. Er ist mit dir. Und ich komme da nochmal kurz auf den Psalm zurück, auf Psalm 88. Heman klagt Gott, dass die Finsternis sein einziger Vertrauter geblieben ist und dass Gott ihn nicht hört, ihm nicht antwortet. Das stimmt nicht. Zumindest bei Heman nicht. Bei Jesus hat es gestimmt. Es gibt nur eine einzige Person, die wirklich völlig Gott verlassen war, deren einziger Vertrauter wirklich nur die Finsternis war. Und es war Jesus in dem Moment, als er am Kreuz hing. Am Abend vor seinem Tod fleht Jesus Gott seinen Vater an, dass er diesen bitteren Kelch nach Möglichkeit an ihm vorübergehen lassen soll. Aber dass nicht sein Wille geschehen soll, sondern Gottes Wille. Und Gott, was macht er? Er erhört Jesu flehen. Aber nicht, indem er den Kelch wirklich an ihm vorübergehen lässt, sondern indem er wirklich seinen Willen geschehen lässt. Gottes Wille geschieht da. Und Jesus, sein einziger Sohn, wird zum einsamsten Mensch auf Erden. Über den Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, heißt es in der Bibel, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr nachmittags schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war keine gefühlte Einsamkeit, sondern Jesus war wirklich allein. Alle seine Freunde sind vor ihm weggelaufen und sein eigener Vater, antwortet ihm nicht, weil er die Sünde der ganzen Welt in dem Moment auf sich genommen hat. Und diese Schuld hat ihn in dem Moment am Kreuz von Gott, seinem Vater, getrennt. So als würden deine Eltern nach Jahren innigster Beziehung, wo nie was Schlechtes passiert ist, von heute auf morgen sich einfach nicht mehr melden. Das ist so eine krasse Vorstellung. Völlig aus dem Nichts, kein Kontakt mehr. Und obwohl man es nie gekannt hat, was es bedeutet, keinen Kontakt zu haben, sondern eine Beziehung gelebt hat mit seinem Vater, die perfekt war in jedem Moment. Jesu einziger Vertrauter war in dem Moment wirklich die Finsternis. Und es war in dem Moment wirklich finster. Jesus war wirklich allein. Und man merkt daran vielleicht, warum das Buch der Psalmen gern auch als Jesu Gebetsbuch bezeichnet wird. Heman drückt hier, ohne es zu wissen, in seinem Psalm Jesu Schmerz aus, als der von Gott verlassen ist. Jesus hat erfahren, was es bedeutet: mein einziger Freund ist die Finsternis, damit du, wenn du dunkle Zeiten durchmachst, wissen darfst, dass Jesus nach wie vor dein Freund ist. Und er nach wie vor für dich da ist. Er fleht mit dir. Dein Schmerz ist auch sein Schmerz. Aber, und auch das steht fest, er hat den Sieg errungen. Über den Teufel, der dir einreden will, dass du mit deinem Flehen, damit musst du nicht zu Gott kommen. Über den Tod, deine Sünde, deinen Schmerz, dein Leid, er hat den Sieg errungen. In Hemans Psalm hat die Finsternis wortwörtlich das letzte Wort. Das ist das letzte Wort des Psalms. Aber Jesus, der genau diese Finsternis erlebt hat, hat dafür gesorgt, dass die Finsternis nicht das letzte Wort hat, sondern nur das vorletzte. Am Ende steht Jesu Sieg über die Finsternis. Und er geht bereitwillig, voller Liebe und treu an deiner Seite mit dir durch diese Zeiten der Dunkelheit. Jesus fleht mit dir. Und die vierte Ermutigung ist: es gibt jemanden, der dein Flehen beenden wird. Und die Grundlage dafür hat Jesus selbst am Kreuz geschaffen, mit seinem Sieg über den Tod. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15 steht, dass das, was jetzt noch vergänglich ist, dazu gehören unsere Körper, unser Leben, auch dein Leid, dein Schmerz, die Schwere, irgendwann verwandelt werden in Perfektion und Unvergänglichkeit. Und dann werden Leid, Schmerz und Schwere nicht mehr existieren. Auch Klage und Flehen wird dann nicht mehr existieren. Und dann heißt es in dem Text weiter, dass dann die Aussage völlig in Erfüllung geht: der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Und die Antwort ist, weg. Für die, die zu Jesus gehören, beginnt in dem Moment, wo sich das erfüllt, die Ewigkeit bei Gott. Das Paradies, der Himmel. Ich weiß nicht, wie das Leben da aussehen wird. Ein Theologe hat es mal so beschrieben, dass es womöglich durchaus unserem Alltag hier auf der Erde ähnlich ist. Und bevor du jetzt aufstöhnst, ohne all die Sachen, die uns hier das Leben so schwer machen. Ohne all diese Dinge, die zum Flehen sind, zum Heulen sind. Einsamkeit wird keine Rolle mehr spielen. Zweifel auch nicht. Schmerz nicht. Trauer nicht. Traurigkeit insgesamt nicht. Ungerechtigkeit wird besiegt sein. Es gibt keine Pandemien mehr. Keine Ungewissheit. Gott wird all das beenden. Und über diese Zeit heißt es im allerletzten Buch der Bibel, in Offenbarung 21, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus ganz vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn das, was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Gott, seht, ich mache alles neu. Es gibt jemanden, der dein Flehen beenden wird. Gott, der Vater. Vier Dinge, die dir im Flehen Mut machen können. Es gibt jemanden, der für dich fleht, der Heilige Geist. Es gibt jemanden, der mit dir fleht, die Leute hier und Jesus. Und es gibt jemanden, der dein Flehen beenden wird, Gott, der Vater. Und vielleicht kannst du manches davon gerade nicht gut hören. Mir hat mal ein Freund gesagt, als es ihm länger schlecht ging, dass ihn die Aussage herausfordert, dass Gott irgendwann das alles Leid, also dass er dann alles Leid beenden wird. Weil irgendwie ist es so ein Vertrösten auf eine Ewigkeit, aber die Situation im Hier und Jetzt wird dadurch auch nicht besser. Aber womöglich helfen dir dann die anderen drei Ermutigungen. Vielleicht ermutigt dich dann, dass der Heilige Geist für dich fleht und dass du nicht auf dich allein gestellt bist. Wisst ihr, was an diesen vier Ermutigungen so wertvoll ist, wodurch sie auch für mich irgendwie so wertvoll werden? Nämlich dadurch, dass es irgendwie jetzt keine schlauen Gedanken von mir sind, die ich mir ausgedacht habe, sondern dass es alles 1:1 so in der Bibel steht. Das hat Gott sich ausgedacht. Das bedeutet, Gott weiß darum, dass Leid Teil unseres Lebens ist und natürlich auch Teil des Lebens als Christ. Er weiß um unser Flehen, wo es einfach zum Heulen ist. Er weiß um Schwere, die im Leben hier auf der Erde leider dazugehört. Und deswegen dürfen wir ihn anflehen. Und er hat uns Stützen gegeben, die uns in solchen Zeiten Mut machen können. Er hat quasi ein Krisenrettungspaket geschnürt. Und das besteht aus ihm selbst. Er in seiner ganzen Fülle, in der vollen Dreieinigkeit. Er hat es nicht an irgendjemanden delegiert, sondern er selbst will in deiner Krise für dich da sein. Er fleht für dich, er fleht mit dir und er wird dein Flehen beenden. Amen.